886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern dann über ein paar der Top-Themen des Tages. Viele Schlagzeilen gibt es heute zum zweiten Prozesstag in Thema Causa Kurz und die Falschaussagen. Das beginnt aber erst, der Prozess, und wir haben gestern schon gesprochen, was am ersten Prozesstag war. Heute wird Sebastian Kurz in den Zeugenstand kommen, aber brauchen wir jetzt nicht viel drüber reden. Das werden wir dann uns
sehen wir dann erst
am Montag auch schon, was
schauen
dann
mal,
gesagt
dann
worden
schon
ist. Ja, wir schauen kurz jetzt zu einem Thema, das wir immer wieder mal aufgreifen und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da heute ein bisschen wiederhole, was ich schon einmal die Woche gesagt habe. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, weil auch viele Zeitungen mit ähnlichen Headlines da versuchen, die Verworrenheit in diesem Thema aufzuklären, und ich sage bewusst versuchen, aber zum Beispiel kleine Zeitung schreibt, Krankenhaus in Gaza, was über den Raketeneinschlag bekannt ist, oder sehr ähnlich auch der Standard, was wir über die Explosion beim Krankenhaus in Gaza wissen und was nicht. Und bevor wir auf die Details gehen, ist nochmal das Allerwichtigste, was wir in diesen Tagen gelernt haben, ein alter Spruch, und Plattitüden sollte man nicht bedienen, aber diese stimmt halt einfach. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und es ist in dieser modernen Welt mit Social Media und allem Möglichen, und es gibt so viele Kanäle, wo plötzlich Videos auftauchen auf irgendwelchen Plattformen von irgendwelchen Quellen, und die gehen dann sofort viral, und man weiß dann oft gar nicht, wo kommt es ursprünglich her. Stammt das tatsächlich vom Ort des Geschehens zum Beispiel? Das ist auch in diesem Fall passiert, auch in Bezug auf das Krankenhaus in Gaza gab es ein Video einer großen Explosion, das war von einem ganz anderen Zeitpunkt oder einem ganz anderen Ort zum Beispiel. Ging aber groß viral und hat halt zeigen sollen, wie schrecklich die Explosion war. Es war halt nur nicht die zu sehen war. Und das, was da wiederum passiert ist, eben, dass halt sehr schnell Angaben übernommen worden sind in Bezug auf Todesopfer von der Hamas. Das ist auf der ganzen Welt übernommen worden, auch von vielen Medien, und das hat sich dann letzten Endes offenbar als falsch herausgestellt oder zumindest als noch nicht bestätigt. Und das ist wiederum der Punkt, und da rügen sich jetzt die Medien auch selbst teilweise und versuchen das irgendwie zu relativieren und auch wieder zurückzunehmen, so wie auch Politiker, Politikerinnen teilweise dann Statements abgegeben haben in einer ersten Reaktion und auch versucht haben, hier, ich glaube ja, in bester Absicht, staatsmännisch oder staatspolitisch zu agieren und zu sagen, na, eine furchtbare Tragödie natürlich und so viele Todesopfer, um dann im Nachhinein doch das wieder löschen zu müssen und zu sagen, okay, da waren noch zu wenige Informationen vorhanden. Man weiß immer noch nicht wirklich, von wo die Rakete kam. Kam sie wie von der Hamas behauptet von Israel, oder wie Israel inzwischen auch mit einigen Hinweisen und mehreren Indizien, ich sage bewusst nicht Beweise, zeigen hat können, es dürfte wohl eine fehlgeleitete Rakete von der Hamas sein, respektive von einer befreundeten Organisation der Hamas. Und auch da, es ist einfach wahnsinnig schwer, das zu beweisen. Inzwischen sind auch einige Korrespondenten schon auf dem Punkt zu sagen, ob man das jemals wirklich ganz klar beweisen können wird, ist nicht jetzt zu sagen. Und wichtig ist aber einfach nicht, in absoluten Informationen zu sprechen, die man nicht hat. Man weiß eben auch noch nicht wirklich genau, wie viele Todesopfer hat es gegeben. Natürlich versuchen beide Seiten, Bilder für sich einzusetzen. In allen Konflikten auf der Welt versuchen beide Seiten, irgendwelche schrecklichen Bilder zu nutzen und damit Stimmung gegen den Gegner zu erzeugen. Und da muss man halt ganz aufpassen, von sich selber, jeder von uns muss aufpassen, bis zu den Medien hinauf, dass man da nicht auf eine Falle hineingeht und da einfach mitspielt auf irgendeine Art und Weise.
Ich habe gestern im Standard gelesen, im Print, dass zum Beispiel auch Justin Bieber der große Fehler passiert ist, und er hat ja eine mörderische Reichweite natürlich auf Instagram, hat was gepostet und ich glaube drunter geschrieben, Pray for Israel, und das Bild war aber von ganz woanders. Also hat er irgendein Bild übernommen von irgendwo, ne, von zerbombten Häusern, und das war aber von ganz woanders. Und da muss man halt wirklich als Social Media User oder Userin auf das aufpassen. Ich verweise da eigentlich sehr gerne auf deinen Podcast mit Mimi Kammer, gell? Weil da habt ihr auch gerade über Framing und solche Sachen geredet. Der Anlass war da der Ukraine, oder
Russlandskrieg. Wir haben generell viel drüber gesprochen.
Und das ist schon das extrem interessant, weil da ja ihr wirklich, wirklich gut erklärt, worauf man da achten kann und muss, wenn man sich Bilder und Nachrichten gerade aus Kriegsgebieten, Situationen anschaut.
Das erste, kann man sich anhören. Wahrscheinlich als Tipp, den man geben kann, und dann haben wir das Thema auch erledigt, aber ist, glaube ich, sich emotional zurückzunehmen und nicht sofort komplett in die emotionale Reaktion zu gehen, weil man oft erst einmal schauen muss, okay, ist das überhaupt? Und da einfach mal rückschalten, einen Gang retour und ja, halt dann nicht gleich komplett quasi in die Rant abgehen und drunter schreiben, oh mein Gott, und das und furchtbar und Ding, und dann war es vielleicht ganz was anderes. Genau. Ist halt schwierig in der heutigen Zeit, die sehr schnelllebig ist, gerade online mit solchen Themen. So. Das für heute nochmal zu diesen Themen. Wir schauen zu was anderem. Kinga.
Ja, und während eben eigentlich solche Themen die Welt beherrschen und in allen Zeitungen darüber geredet wird, Kriege, Krisen, Klimathemen und so weiter, debattiert das Land Burgenland über Flöten, über das Instrument, die Flöte. News.fat schreibt da zum Beispiel, Lehrergewerkschaft kritisiert Flötenprojekt. Ich wusste das nicht, aber anscheinend ist es so. Im Burgenland bekommt seit letztem Jahr jedes Volksschulkind in der zweiten Klasse eine Blockflöte. Die Landesregierung möchte die musikalische Erziehung einfach damit fördern und das Ziel ist dann, dass halt eben jedes Kind nach der Volksschule ein Musikinstrument beherrscht. Und von den Lehrernvertretern kam da jetzt Kritik am Donnerstag und dadurch wurde eben das Thema auch in der Landtagssitzung aufgegriffen. Die Lehrergewerkschaft meint, es sei pädagogisch wertlos, Blockflöte zu lernen. Außerdem ist es mega mühsam für die Lehrer.
Das finde ich ziemlich eine brutale Aussage für alle Flötistinnen und Flötisten.
Ich finde auch, also einfach pädagogisch wertlos ist schon ziemlich aussagekräftig, sagen wir so.
Okay.
Außerdem meinen sie, dass es halt extrem mühsam ist für Lehrer und Lehrerinnen, weil jetzt jeder auch Flöte lernen muss. Ich meine, ich weiß halt nicht, ob das so viel mühsamer ist als jedes andere Musikinstrument. Vor allem, also es ist ja so, für alle, die das nicht wissen, wenn man Volksschullehramt studiert, lernt, muss man ein Musikinstrument können während der Ausbildung. Aber das kann man sich aussuchen. Also Gitarre,
die meisten nehmen akustische Gitarre,
Gitarre. Wahrscheinlich können dadurch auch einige schon Flöte, aber ich glaube nicht, also ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch, wenn du jetzt noch Blockflöte lernst.
Ja, vor allem, also du musst ja nicht Flötensolistin werden, ja, dass du jetzt da quasi Iron Maiden Cover drauf spielen kannst, ja, sondern halt, dass du das so irgendwie beim Beigriff, also ich weiß es, ich möchte da nicht, okay.
Spannend ist die Gegenkonfrontation von ÖVP-Bildungslandesrätin Daniela Winkler von der SPÖ, Daniela Winkler, sie schreibt, sie stellen so schlecht die Flöte in den Raum, das hat sich die Flöte nicht verdient.
Ich muss das ehrlich sagen, ich sehe das auch so. Wie kann man über die Flöte sagen, das ist nicht pädagogisch wertvoll? Also ja, ich als großer Fan von aller Musik muss ich sagen, jedes Instrument, glaube ich, und jede musikalische Erziehung kann dazu beitragen, halt, dass man da ein Gespür dafür bekommt, dass man die Grundlagen mal kennenlernt.
Vor allem, was soll man sonst machen? Du kannst jetzt schwer 100.000 Schülern Gitarre zur Verfügung stellen oder ein Klavier. Also Flöte. Ich
würde als Alternative halt sagen, den sehr lieber sein, der neue Schlagzeug lernen. Das ist immer anstrengend, ja. Und lauter.
Triangel,
ja?
Ding, ding, die ganze Zeit. Nein, aber ich finde es halt einfach wieder mal fantastisch kurios, worüber einfach bei uns diskutiert wird. Aber ja.
Auf der einen Seite, ja, verstehe ich, was du meinst, aber ich bin jetzt emotionalisiert. Ich bin okay. Teamflöte. Ja. Ja. Also hier, hallo.
Team, seid ihr zu Recht.
Hashtag Flöte forever.
Okay, passt. Ja?
Mein Zugang. Mhm. Gut, und dann noch eine andere Geschichte, aber es schlägt ein bisschen in ein ähnliches Thema rein, nämlich worüber man diskutiert. Eine Schlagzeile, die ich habe es angekündigt, werde ihr überall, glaube ich, in den letzten 24 Stunden gesehen haben. Ich zähle jetzt ein paar nur auf. ORF hat jetzt zum Beispiel Regierung beruft Krisenkabinett ein. Oder Wollaté, Regierung beruft für Freitag Krisenkabinett ein. Krone, Nehammer beruft Krisenkabinett für Freitag ein. Und noch viele, viele andere, die das genau so getitelt haben, nämlich dieses Wort Krisenkabinett. Und auf, also in der, sag ich mal, Bubble auch von Journalisten, aber auch Politbeobachtern und so weiter, ist irgendwie das Thema dann ein bisschen aufgekommen, was genau für ein Krisenkabinett eigentlich? Was ist das? Ja? Ist das eine Institution?
Naja,
es klingt super mächtig, aber haben wir so ein gibt es in Österreich ein vorgefertigt festgeschriebenes Krisenkabinett, wo man sagt, okay, wenn irgendwas passiert, dann kommen, ich weiß nicht, Kanzler, Verteidigungsminister, so irgendwer, General und so zusammen. Gibt es das fertig? Nein. Gibt's nicht.
Okay.
Ja, im Prinzip ist es jetzt so, im Endeffekt müsste man, wenn man es genau nimmt, eigentlich sagen, es ist eine Krisensitzung und sie berufen einfach Leute
von
ein, die sie als Berater, genau,
oder
sie rufen, ja, und
Berater.
Von ein paar Experten, okay. Beratern und so weiter. Aber es ist halt witzig, dass es einerseits eine Diskussion darüber gibt, warum das Wort Krisenkabinett von da so hergenommen wird, aber wie du es gesagt hast, es klingt halt mächtig.
Ja.
Es klingt total geordnet.
Wir tun jetzt
und wir
was
haben,
und keine Sorge,
und wir haben
uns
vor allem schon einen Ablaufplan, Institution für sowas. Und das gibt's so eigentlich nicht. Ich fand das spannend. Es gibt aber, muss man schon dazu sagen, das Bundessicherheitsgesetz, das Bundeskrisensicherheitsgesetz, das dann mit nächsten Jahr in Kraft treten wird. Und da ist dann so ein Gremium vorgesehen. Und aber auch nicht genau in der Zusammensetzung, aber da ist dann vorgesehen, dass es so ein Gremium gibt. Aber das ist eher zumindest ein beratendes Koordinationsgremium. Und nämlich auch die Frage, wenn es ein Gremium gäbe, ein echtes, müsste man sich mal überlegen, welche Entscheidungsbefugnis hätte. Also könnte das Kabinett dann sagen, so, und jetzt machen wir das so und so oder das anders. Mhm. Also das dürfte es zumindest nach Einschätzung einiger Experten so nicht geben. Fand ich nur spannend, einfach mal, total, wenn man sich das anschaut, die Schlagzeilen und dann so Wörter.
Danke auch, ich habe das auch nicht gewusst.
Man sieht das Wort überall und denkt sich, aha, da schau her.
Okay, dann kriegen wir eh was auf die Reihe.
unser Krisenkabinett dreht zusammen. Wir haben es halt so nicht, aber ja, prinzipiell gut, dass man sich zusammensetzt und redet.
Fake it till you make it.
Das ist ja schon in Ordnung.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!